Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Elena Hong. Guten Morgen. Vier Tage nach der Messerattacke in Solingen ist das Entsetzen noch immer groß. Aber was sagen eigentlich islamische Verbände zu der Tat? Und welche Rolle spielen die Moscheegemeinden hierzulande bei der Frage, wie sich Islamismus in Zukunft besser verhindern lässt? Außerdem schauen wir uns an in dieser Sendung, was der christliche Glaube mit Entschleunigung zu tun hat, Analysen dazu und zur gesellschaftlichen Relevanz der Kirchen vom evangelischen Soziologen Hartmut Rosa. Das sind unsere Themen im Religionsmagazin an diesem Dienstag. Herzlich willkommen. Nach der tödlichen Messerattacke in Solingen ist die Debatte über islamischen Extremismus neu entbrannt. Mehrere muslimische Gemeinden und Islamverbände haben sich zu der Tat positioniert, den Anschlag unisono verurteilt. Auf den Internetseiten des Zentralrats der Muslime etwa ist zu lesen, dass Hass und Hetze in Deutschland keinen Platz haben. Murat Kaiman ist Rechtsanwalt, Publizist und selbst bekennender Muslim. Früher hat er sich im DITIB-Verband engagiert, sich dann davon abgewandt und die Alhambra-Gesellschaft mitbegründet. Ein muslimischer Verein, der sich für gesellschaftliche Pluralität und interreligiösen Dialog einsetzt. Murat Kaiman habe ich vor der Sendung gefragt, ob die Stimmen der muslimischen Gemeinschaft nach dem Anschlag in der Öffentlichkeit laut genug sind.
Ich glaube, es ist mittlerweile nicht mehr nur eine Frage der Lautstärke in der Öffentlichkeit. Wir haben ja seit den Anschlägen 9/11 2001 in New York das Thema des islamistischen Extremismus und solcher terroristischen Anschläge in einer Vielzahl von Ereignissen, von Terroranschlägen in Europa und in der Welt erlebt. Und das Muster der Reaktion hat sich seitdem, gerade im Kontext der muslimischen Organisation, nicht verändert. Es ist im Grunde immer eine empathische Erklärung des Mitgefühls und das zweifle ich auch überhaupt nicht an und bin davon überzeugt, dass das eine authentische Betroffenheit ist. Aber der zweite Reflex ist immer wieder seit über 20 Jahren ein Wegschieben der islamistischen Motivation der Täter. Die Formulierung, das hat mit unserem Glauben nichts zu tun, das hat mit dem Islam nichts zu tun, das entspringt durchaus einem positiven Selbstbild, dass die muslimischen Organisationen Gewalt zurückweisen und eine gewalttätige Interpretation islamischer Inhalte zurückweisen. Und auch das halte ich für glaubwürdig. Nur es sorgt ja nicht dafür, dass die extremistische Ideologie, dass man sich irgendwie damit auseinandersetzt. Das Apostrophieren als nicht authentisch muslimisch, das können keine richtigen Muslime sein, diese Täter, sie missbrauchen unsere Religion, das entspringt sicherlich einer positiven Selbstwahrnehmung, dass Islam Frieden bedeuten soll, aber es negiert die faktisch vorhandenen Gewaltpotenziale innerhalb des eigenen Glaubens, auf den sich die Täter ja ausdrücklich beziehen. Sie legitimieren ihre Gewalt ja religiös. Und genau mit dieser Erzählung muss man sich offensiv auseinandersetzen. Das bloße Negieren, das sich nicht kümmern um die ideologischen Beweggründe und Argumente, sorgt dafür, dass diese radikalen extremistischen Erzählungen ohne eine positive, sinnvolle Gegenerzählung aus den Reihen der muslimischen Organisationen bleiben. Und dieses Unterlassen führt dazu, dass insbesondere für junge Muslime diese identitäre Erzählung, dieses Lagerdenken im Feld des Extremismus, wir, die in Anführungsstrichen guten Muslime und alle Feinde, alle Nichtmuslime, die uns umgeben, dass das nicht authentisch hinterfragt wird und nicht widerlegt wird, nicht dekonstruiert wird. Und somit bleibt eine Anziehungskraft dieser Erzählung seit über 20 Jahren aktiv. Und das Unterlassen der muslimischen Organisationen in diesem Bereich halte ich für einen großen Fehler.
Das heißt, Sie würden sagen, auf der innermuslimischen Ebene ist die Gefahr des Islamismus in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht ernst genug genommen worden?
Ich glaube, es ist noch nicht mal als solche Gefahr definiert worden. In den muslimischen Organisationen dominiert eine Selbstwahrnehmung, wonach die eigene Existenz, die eigene Arbeit, das eigene Betreiben von Moscheegemeinden, dass das eigene Glaubensverständnis ausreicht als Immunisierung gegenüber Gewalt und Extremismus. Die Logik ist, wenn junge Menschen zu uns kommen und den Glauben hier bei uns lernen, dann werden sie nicht extremistisch. Das ist aber nur bis zu einem gewissen Grad richtig. Natürlich lernen junge Muslime nicht in den muslimischen Organisationen in Deutschland, wie man Bomben baut, wie man andere Menschen umbringt, wie man Gewalt gegen die Gesellschaft ausübt und das rechtfertigt. Das lernen sie natürlich nicht. Aber sie bleiben konfrontiert mit diesen Inhalten aus den Social-Media-Kanälen, aus einschlägigen Publikationen extremistischer Gruppen. Diese Inhalte wirken ja auf diese jungen Leute ein. Genauso wie die Arbeit der muslimischen Organisationen dort einwirkt. Und wir beobachten doch seit 20 Jahren, das ist doch unsere Erfahrung, dass es immer wieder zu diesen extremistischen, verbrecherischen Gewalttaten kommt.
Worin sehen Sie denn die Verantwortung der Moscheegemeinden, wenn wir jetzt schon über die Islamismusprävention sprechen?
Ich glaube tatsächlich, dass es eben nicht ausreicht, zu behaupten und vorzuleben, dass die eigene Glaubenswirklichkeit, das eigene Glaubensverständnis gewaltfrei ist. Ich glaube, es braucht eine vorgelebte Praxis, dass das muslimisch Sein innerhalb der Organisation selbst, wie im öffentlichen Leben und privaten Leben der Muslime in Deutschland, dass das eine positive Beziehung zur nicht-muslimischen Gesellschaft aufbaut. Das ist eine authentisch empfundene muslimische Fürsorge für das Wohl der Allgemeinheit in dieser Gesellschaft gibt. Nur dadurch wird diese Gesellschaft auch als eigene empfunden, obwohl sie nicht muslimisch ist. Und das ist ja die Erzählung extremistischer, radikaler Kreise, die es ja auch in Deutschland in unterschiedlicher Organisationsform gibt. Ich weise da nur auf die Kalifatsdemos der jüngsten Zeit hin. Da gibt es ja ein wiederkehrendes Narrativ, eine wiederkehrende Erzählung, für die junge Menschen sehr anfällig zu sein scheint. Nämlich, dass muslimisch sein in Deutschland nur dann möglich ist, wenn man sich von der deutschen Gesellschaft fernhält und das Deutschsein als etwas Gegensätzliches zum muslimisch Sein begreift. Und da gibt es meiner Beobachtung nach keinen prinzipiellen, sondern nur einen graduellen Unterschied zu der Art und Weise, wie in etablierten großen muslimischen Organisationen gedacht und empfunden wird, wenn man auf das eigene muslimisch Sein in Deutschland schaut. Nämlich, dass man Vereine, Verbände darstellt, die das muslimisch Sein gegenüber dieser Gesellschaft bewahren müssen und dass das muslimisch Sein bedroht ist durch Anfeindung und Benachteiligung von Seiten der nicht-muslimischen Gesellschaft. Man kann natürlich nicht leugnen, dass es Diskriminierung, Muslimfeindlichkeit in unserer Gesellschaft gibt. Aber die Erzählung darf ja nicht sein, dass man gegenüber solchen Phänomenen sich abschottet und die eigene Religiosität als eine identitäre Frage versteht und verteidigen muss, sondern wie kann man gemeinsam mit der Gesellschaft, in der man frei leben kann und in der es Akzeptanz und Unterstützung und Verbündete für Muslime gibt, mit denen zusammen, wie kann man mit dieser Gesellschaft die negativen Aspekte in unserer Gesellschaft zum Besseren wenden? Wie kann man diese Gesellschaft mitgestalten? Und das fehlt vollkommen, sodass junge Menschen wie der Täter in Solingen, wenn sie auf einem Stadtfest stehen und alles, was sie umgibt, die Menschen, die sie umgeben, als Gegner, als Feinde wahrnehmen, dass sie keine vorgelebte offensive Praxis haben von Muslimen in Deutschland, die ihnen etwas anderes erzählen, dass nämlich diese Gesellschaft keine ist, die das Muslimischsein bedroht. Und meine Sorge ist, dass auch unsere Religionspolitik der letzten 20 Jahre das nicht erkannt hat, dieses Defizit, und es nicht einfordert in den Gesprächen mit den muslimischen Partnern. Und deshalb diese identitäre Erzählung, dieses sich zurückziehen an eine muslimische Wagenburg, die muslimische Organisation praktizieren, dass das nicht in Frage gestellt wird.
Wechseln wir mal von dieser innermuslimischen Ebene auf die politische. Es gibt Stimmen, zum Beispiel hat sich dazu geäußert Volker Beck, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, die sagen, dass die bisherige Islampolitik gescheitert sei. Man habe zum Beispiel zu viel Rücksicht genommen auf Funktionäre aus dem Ausland, die Moscheengemeinden gesteuert haben, die islamistische Verbände beeinflusst haben. Ist das auch einer der Knackpunkte?
Ich stimme dem insoweit zu, als dass diese Maßnahmen genau diese identitäre Wagenburg-Erzählung, die ich beschrieben habe, natürlich nicht hinterfragt, nicht dekonstruiert, nicht einfordert, sich von einem solchen Selbstverständnis zu lösen. Alle Fragen um ausländischen Einfluss, um die fehlende Öffnung der Verbände für innerdemokratische Veränderungen und Strukturen, dass das alles nicht Gegenstand der Debatten war, führt natürlich dazu, dass die muslimischen Organisationen sich unhinterfragt, unherausgefordert auf ihre Erzählungen von dieser muslimischen Enklave zurückziehen können und ein identitäres Glaubensverständnis beschreiben können weiterhin. Und wenn man sich auskennt mit den muslimischen Organisationen, dann ist eine atmosphärische Stimmungslage immer wieder zu beobachten, wenn man innerhalb der Organisation unterwegs ist. Sie begreifen die Räume, in denen sie sich bewegen. Und das meine ich tatsächlich ganz praktisch buchstäblich. Die Moscheegebäude, die Verwaltungsgebäude, die eigenen Personalstrukturen. Das alles zirkuliert in einer Atmosphäre, die aus dem Fenster schaut und ein fremdes Land erblickt. Wenn man diese Räume verlässt und durch die Tür hinaus in die deutsche Gesellschaft tritt, wird sie viel zu häufig nicht als eigene Gesellschaft wahrgenommen, sondern eine Gesellschaft, die einem eigentlich fremd ist, der man auch fremd bleiben will, weil man die eigene muslimische Identität dadurch besser bewahren kann mit dieser ausschließenden Erzählung all dessen, was einen nicht muslimisch umgibt, und dass man sich praktisch vom Schicksal hineingeworfen versteht in diese Gesellschaft, fast schon irrtümlich hineingeworfen versteht und nun das eigene muslimisch Sein irgendwie behaupten muss gegenüber dieser Gesellschaft. Es gibt also keine authentische Verbindung zur Gesellschaft als eigene Gesellschaft. Und das ist ein Defizit, das man viel zu lange hingenommen hat, ohne es zu diskutieren, weil man sagt, ja gut, jeder mag ja sein eigenes Religionsverständnis haben und sich ja auch von der Gesellschaft abwenden dürfen, um die eigene Religion auszuleben. Das mag für Individuen gelten, dass man seine Religionsfreiheit auch so verstehen kann, dass man nichts mit der Gesellschaft zu tun haben will. Aber wenn man organisiert ist, wenn man organisierte Strukturen bildet, wenn man sagt, wir sind die öffentlichen Stimmen, die Repräsentanten aller Muslime in Deutschland, dann muss man auch Verantwortung für diese Gesellschaft übernehmen und nicht bloß in ihr existieren. Und das fehlt mir noch flächendeckend bei nahezu allen muslimischen Organisationen.
Noch eine Frage zum Schluss, Herr Kallmann. Zur Gesamtentwicklung: Zeichnet sich aus Ihrer Sicht eine Renaissance ab des islamischen Staates in Europa?
Ich glaube, die weltweiten Konflikte zeigen ja, dass alle Ideologien, die auf die Abwertung des anderen setzen, auf ein hierarchisches Verständnis von Kulturen, von Religionen, dass die nicht schwächer werden, sondern stärker. Das ist im Nahen Osten der Islamismus, weltweit eine islamistische Ideologie. Wir erleben aber auch hier bei uns in Europa das Erstarken rechtspopulistischer, rechtsradikaler Ideologien und Erzählungen, die sich ja inhaltlich nicht unterscheiden von der Vorstellung, dass es höherwertige und minderwertige Menschen gibt, nämlich die höherwertige eigene Gruppe, die minderwertige andere Gruppe. Und ob das jetzt religiös oder völkisch oder biologistisch oder kulturell definiert wird, ist letzten Endes gleichgültig. Das sind Fliehkräfte für eine pluralistische Gesellschaft. Das sind Gegenkräfte für eine demokratische Gesellschaft. Und dem müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen. Und darauf setzen ja letzten Endes auch die Extremisten, dass Muslime sich entscheiden sollen. Gehöre ich der nicht-muslimischen Gesellschaft an oder gehöre ich einer ausschließlich muslimisch definierten Gemeinschaft an? Bin ich also für die Extremisten oder bin ich gegen die Extremisten? Das ist, glaube ich, Sinn und Zweck jeder extremistischen Tat, diese Polarisierung der Gesellschaft voranzutreiben. Und da wünsche ich mir einfach klügere, verlässlichere, authentischere Positionierungen der muslimischen Organisationen hier in Deutschland.
Der Jurist, Publizist und Mitbegründer der muslimischen Alhambra-Gesellschaft Murat Kallmann über die Reaktionen der Islamverbände auf den Anschlag in Solingen. Gottesdienst feiern mit 9000 Gläubigen, mitreißende Konzerte, hitzige Debatten und das alles rund um den Erfurter Dom. 3 Monate ist der diesjährige Katholikentag jetzt her und die Worte, die auf den Podien ausgetauscht wurden, die wirken noch nach. Zum Beispiel die Frage, welche Rolle die Kirchen in einer säkularen Gesellschaft spielen können. Burkhard Schäfers greift hierzu eine Diskussionsrunde auf, von der wir bisher noch nicht berichtet haben. Sie stand unter dem Titel Salz der Erde und auf dem Podium saß unter anderem der evangelische Soziologe Hartmut Rosa. Ein Beitrag über die subjektive Suche nach Antworten in einer Zeit, in der viele Menschen vor den multiplen Krisen und schlechten Nachrichten am liebsten die Augen verschließen würden.
Soeben aus dem Sommerurlaub zurück hat man schon nach dem Überfliegen der ersten Mails die Lust verloren. Darin paaren sich ungelöste Probleme mit Erregung, Pseudo-Wichtiges mit Eskalation. Dazu liefert die Tagesschau-App schlechte Nachrichten aus Nahost, der Ukraine und Amerika. Der Start in den Alltag erinnert an das, was der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa vor einigen Wochen auf dem Katholikentag sagte. Wir haben keine Verheißung mehr vor uns, nur noch Abgründe.
Wo ich hinkomme in der Welt, das ist wirklich so. In Südkorea, in China, in Brasilien, in den USA, in allen europäischen Ländern, schauen Sie sich mal die Daten zur psychischen Gesundheit Jugendlicher an. Und da kriegt man wirklich einen Schreck eigentlich, weil die Burnout-Raten, die Suizidraten oder die suizidale Gefährdung und die Angsterkrankungen, Stresserkrankungen enorm hoch sind und Zukunftsoptimismus extrem unterausgebildet. Und dann habe ich immer gedacht, was stimmt mit der Jugend nicht sozusagen, denkt man zuerst. Und dann sagt man, ja, wahrscheinlich ist gar nicht die Jugend schuld, sondern wir als Gesellschaft.
Hartmut Rosa, der evangelische Soziologe, trifft einen Nerv. Längst nicht nur beim Katholikentagspublikum. Die Vielfalt der Krisen, das, was zurzeit viele auslaugt, bringt er auf den Punkt.
Ich frage als Soziologe, was macht es mit einer Gesellschaft? Und ich glaube, diese Art von Zukunft ist keine, auf die wir zugehen können. Wir haben kein Listening to the Future mehr. Ich hatte neulich den Spiegel und die erste Überschrift war, die Klimakatastrophe ist schon viel weiter, als wir dachten und unaufhaltsam. Und die zweite war, bis in 10 Jahren müssen wir Krieg führen gegen Russland oder wenigstens bereit sein. Und dann dachte ich, okay, das sind sozusagen jetzt die Zukunftsbilder, mit denen wir es zu tun haben. Also ich glaube, wir haben die Krise, dass wir die Zukunft verloren haben und wir haben obendrein noch die Krise, dass wir die Vergangenheit verlieren. Wir verlieren sowas wie den Resonanzdraht durch die Zeit. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin?
Ist die Lage wirklich so hoffnungslos? Manche Soziologen belassen es bei der Beobachtung der Zeitläufte. Nicht so Hartmut Rosa, aufgewachsen im schönen Hochschwarzwald. Er denkt mindestens um 2 Ecken weiter. Was könnte jenen helfen, die nach einem erholsamen Urlaub sofort wieder in den Strudel der Beschleunigung geraten? Rosa sagt, die Denkformen der Moderne führen zu einem Aggressionsverhältnis zur Natur, zwischen den Menschen und uns selbst gegenüber. Wir brauchen etwas außerhalb des etablierten säkularen Vokabulars.
Wir brauchen Räume zum Beispiel, in denen wir eine andere Welthaltung einüben können. Meine Hauptidee, wenn einer sagt, was sollen wir tun? Das ist doch die Frage, die wir uns alle stellen. Was sollen wir tun? Das kommt auch auf dem Kirchentag ständig. Und dann denke ich immer, vielleicht liegt schon in der Frage das Problem, weil wir immer denken, wir müssen tun, Welt verfügbar machen. Wir müssen den Nahostkonflikt lösen, den Ukraine-Konflikt lösen. Und dann denke ich oft, eigentlich müssten wir mal aufhören. Wir bewegen uns in einem rasenden Hamsterrad, das immer zu wachsen, beschleunigen, innovieren muss. Und aufhören könnte eine gute Idee sein. Und aufhören heißt nicht nur einfach anhalten, sondern aufhören. Lass dich mal berühren, lass dich mal anrufen.
Wer von Hartmut Rosa nur einzelne Sätze hört, könnte meinen, er sei beim Wort zum Sonntag gelandet. Wer sich aber auf seinen größeren Denkzusammenhang einlässt, kann mehr als einen Aha-Moment erleben. Denn stellt uns das wirklich zufrieden? Tagsüber endlos lange To-Do-Listen abarbeiten, anschließend die Kinder zur Erschöpfung treiben und nebenbei voller Aktionismus die Umwelt retten oder die wieder mal zähe Elternbeiratssitzung? Hartmut Rosa sagt, was die Beschleunigung durchbrechen kann, sind Resonanzräume. Hier bringt der Soziologieprofessor von der Friedrich-Schiller-Universität Jena das Christentum ins Spiel, mit seinen Kirchen und Klöstern, seiner Kultur.
Weil Kirche Räume anbieten kann, übrigens erstmal architektonisch. Wenn du da in die Kirche gehst, machst du eigentlich schon räumlich eine andere Erfahrung. Es ist still da in aller Regel. Ja, meistens ist es auch irgendwie dunkel. Natürlich auch durch die Höhe des Raums, vielleicht durch die Kerzen. Kerzen haben so eine Wirkung. Musik auch, die Orgel. Also Kirche hat Räume, sie hat Zeiten, sie hat Praktiken und natürlich hat sie auch ein sehr reichhaltiges Gedankenreservoir.
Kann ausgerechnet das Christentum der modernen Gesellschaft helfen? Die Kirche, deren Kleriker oft so ungelenkt daherkommen? Die Institution, die durch Missbrauch und Doppelmoral ihr Vertrauen verspielt hat? Stimmt alles. Die Krise ist riesig und verkleinert oft das Blickfeld. Aber es lohnt sich auch das andere zu sehen. Räume der Stille, erhebende Kirchenmusik, lebendige Klöster, Nonnen und Mönche, die etwas zu sagen haben, weil sie sich mit Weisheiten und Lebenskunst auseinandersetzen. Hartmut Rosa sagt, Resonanz setzt voraus, etwas geschehen zu lassen.
Zum Beispiel diese Musik. Ja, ich mache nicht etwas, die Musik kommt zu mir tatsächlich, sie berührt mich, wenn sie mich tief ergreift. Da hat einer was gesagt oder da habe ich ein Bild gesehen oder da habe ich ein Gespräch gehört oder beobachtet. Das hat mich berührt und dann habe ich darauf geantwortet und das hat mich verwandelt. Und dieser Verwandlungsmoment ist das, wo Menschen sich als lebendig erfahren.
Der Soziologe hat vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, Demokratie braucht Religion. Und zwar als Ideenreservoir und als Fundament. Auf dem Katholikentag sagt es der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, mit Blick auf das politische Geschäft so.
Ansonsten habe ich eher das Gefühl, dass man, sagen wir mal, froh ist, so würde ich es mal bezeichnen, dass man weiß, wo einer genau steht. Dass er nicht wackelt und dass er sozusagen zu seiner Position auch steht und nicht jeden Tag eine andere These vertritt.
Haseloff, 70 Jahre alt, ist bekennender Katholik. In Sachsen-Anhalt gehört er damit zu einer sehr kleinen Minderheit. Der CDU-Politiker hat offene Augen für die Krisen in der Gesellschaft und in der Kirche. Zugleich hat er die Kraft der Christen miterlebt, die maßgeblich zur friedlichen Revolution in der DDR beitrugen. Haseloff sagt, auch eine Minderheitenkirche kann etwas bewegen, vorausgesetzt sie stellt die richtigen Fragen.
Die Gottesfrage wird derzeit in einer säkularen westlichen Gesellschaft immer schwieriger aus unserer Sicht beantwortbar. Die Gottesfrage ist das Entscheidende. Und deswegen sollten wir uns auch eher damit beschäftigen, wie kriegen wir den christlichen oder überhaupt den religiösen Glauben oder den Glauben an den jüdisch-christlichen Gott plausibel noch vermittelt oder ist das abgehakt und dann haben wir wirklich sozusagen eine religionslos erscheinende zumindest Welt und jeder sucht sozusagen sein eigenes Glück.
Natürlich, das eigene Glück kann auch ohne Gottesfrage aufscheinen, am Meer, in den Bergen, beim Zwetschgenkuchen. Bloß ist es zu flüchtig, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Die These, Demokratie braucht Religion, macht sich auch Anja Siegesmund zu eigen. Die thüringische Grünen-Politikerin ist Präsidentin des Evangelischen Kirchentags 2025 in Hannover. Siegesmund sagt mit Blick auf den Zusammenhalt und mit Blick auf Hartmut Rosas Buch:
Ein zentraler Satz in Demokratie braucht Religion ist, Demokratie im Aggressionsmodus funktioniert nicht. Und das adressiert schon auch den gemeinsamen Umgang miteinander und das respektvolle Streiten um Position und Ringen um gute Lösungen. Und ich wünsche mir eine Kirche, wo man sich respektvoll und auf Augenhöhe tatsächlich in den guten, gepflegten Austausch begeben kann.
Abgründe gibt es genug. Aber statt in jeden Einzelnen hineinzuschauen, könnte man es ja mal mit Hartmut Rosa halten. Er sagt:
Die allermeisten kirchlichen und religiösen Veranstaltungen, die ich erlebe, versuchen eigentlich, gerade auch die schwache Stimme, die kleine Stimme, die man nicht hört, eine Sensibilität dafür, das überhaupt wahrzunehmen. Gerade auch deshalb, weil ja Kirche als Institution keine Agenda verfolgt. Ich glaube nicht, dass Kirche bei den ganzen Fragen, die wir haben, eine Position einnehmen muss, was dann die richtige ist, und die dann durchsetzt, sondern dass sie diesen Raum schafft für Sensibilitäten, für Abweichendes.
Die Kirche als Resonanzraum. Mit anderen Voraussetzungen als weltliche Institutionen. Zeigt sie sich so, ist es gut für die Gesellschaft.
Burkhard Schäfers über die Chancen des Christentums im Hier und Jetzt. Damit sind wir am Ende der Ausgabe der Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Bei meiner Kollegin Christina Sartori dreht sich gleich alles um die Gesundheit und die Frage, was man tun kann, um Gebärmutterhalskrebs vorzubeugen. Sie können sich melden unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Das Hörertelefon ist geschaltet. Mein Name ist Elena Hong. Ich sage Tschüss und danke fürs Interesse.